ARD.
Wetter schlecht, Spiel okay, Stimmung überragend. Die Holland-Fans drehen auch Leipzig auf links, trotz des ersten 0:0 der EM gegen Frankreich.
Auf die nächste Party hofft auch das DFB-Team. Heute geht's Richtung Frankfurt und ab dann zählt nur noch eins. Der nächste Gegner, die Schweizer, sagt unsere Reporterin Tabea Kunze.
Noch einmal schlafen bis zum Gruppensieg. Das ist der Plan der deutschen Mannschaft.
In Dortmund wird es heute wieder emotional. Türkei gegen Portugal und auch da wird es wieder eine Art Heimvorteil geben, sagt unser Reporter Holger Dahl.
Ja, wenn ich mich nochmal an diese Wucht der Fans erinnere, dann bin ich irgendwie eher dabei zu sagen, ich glaube, die Türken gewinnen das Spiel.
Und über all das sprechen wir jetzt im Sportschau EM Update. Hi zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportschau EM Updates. Heute mit Anne Hild.
Hi.
Hi Anne. Ich bin Jens Wallbrot und ich bin ehrlicherweise ganz froh, Anne, dass du jetzt gerade keinen niederländischen Schlager summst. Nein!
Jetzt hör auf damit. Ich habe der ganzen Redaktion, glaube ich, gestern einen Ohrwurm verpasst.
Es ist, also man kriegt es einfach nicht aus dem Kopf, dieses Lied, das die niederländischen Fans vor allem immer in Hamburg gesungen haben. Aber sie waren ja jetzt in Leipzig gestern und es war das erste 0:0. Holland gegen Frankreich oder Niederlande gegen Frankreich, 0:0. Wirkte irgendwie nicht so richtig wie 0:0, oder? Hast du das beim Spiel auch gefühlt, dass es ein 0:0 ist?
Nee, ich finde, die niederländischen Fans hätten auf jeden Fall ein bisschen mehr verdient. Obwohl die relativ leise waren im Stadion. Aber so der Spielverlauf hat eigentlich mehr hergegeben. Ich dachte, Frankreich gerade in der zweiten Hälfte, die sind jetzt kurz davor. Es wird nicht das erste 0:0 dieser EM geben. Und dann haben die Niederländer ja noch kurz einmal getroffen. Xavi hat aber nicht gezählt. Ja, und dann haben wir ein klassisches, beide Teams können mit dem Punkt eigentlich zufrieden sein.
Ja, ein 0:0, über das wir gleich noch sportlich auch ein bisschen ausführlicher reden, aber wir haben ja hier das interne Oranje-Fan-Ranking im EM-Update und da liegt Hamburg natürlich, weil dort das erste Spiel der Niederländer stattgefunden hat, sehr weit vorne. Und da müssen wir natürlich erstmal gucken, wie Leipzig sich in dieser Challenge schlägt. Und unser Reporter Uri Zahavi, der war dabei beim Fanmarsch und allem in Leipzig und ja, so hat sich's für ihn angefühlt.
Ja, liebe Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe mich in die niederländischen Fans verliebt. Es war nach Hamburg hier in Leipzig die nächste fette, fette Fußballparty. Ja, der Fanmarsch mag nicht so groß gewesen sein wie in Hamburg. Laut Polizei waren es bis zu 25.000 Teilnehmende. Aber er stand dem in Hamburg in überhaupt nichts nach. Nicht in Intensität, nicht in Liebe, nicht in Friedlichkeit. Es war wirklich ein ganz herausragendes und wieder besonderes Erlebnis. Ich habe im orangenen Farbenmeer auch immer wieder so blaue französische Farbkleckse beobachtet und die Fans beider Nationen liefen dann einfach Arm in Arm Richtung Stadion. Also einfach toll und die Kirsche auf der Torte, bis auf einen ziemlich heftigen Schauer, muss man zugeben, blieb es aber ganz ohne Unwetter, also ein wirklich maximal gelungener Fußballtag.
So viel Liebe in Leipzig.
Also Uri kann gerne in meinen Fanclub Niederlande-Fans reinkommen.
Ja, genau. Anna hat den,
bisher ein Mitglied.
Den Fanclub Niederlande-Fans aufgemacht. Ja, aber sie geht dann zu keinem Spiel, sondern immer nur zur Party.
Genau, ich gucke mir nur den Fanmarsch an und dann kann ich 90 Minuten entspannen und danach mit den Niederländern weiter feiern.
Ja, schauen wir mal aufs Spiel. 0:0 ausgegangen am Ende. Ich finde, es war unterhaltsam, trotz 0:0. Mbappé, große Frage, ja, spielt er nicht, wurde dann 90 Minuten geschont, obwohl er mit Maske hätte möglicherweise spielen können. Aber insgesamt, man hat beide Teams auch schon mit mehr Defensivfokus gesehen. Ne? Also vor allem die Anfangsphase fand ich ganz unterhaltsam. So, ne?
Ja, ich hatte das Gefühl, beide wollen halt auf gar keinen Fall verlieren. Wie gesagt, mit einem Punkt, jetzt beide 4 Punkte in der Gruppe, also quasi das Achtelfinale auf dem Silbertablett schon bekommen. War ja vermeintlich für die beiden auch das schwerste Spiel in dieser Gruppe, auf dem Papier zumindest.
Ja.
Deswegen, also ja, ich hätte ein bisschen mehr Offensivfeuerwerk erwartet. Bei
aber
dem,
die ersten
was da
30 Minuten waren doch gut. Also dafür, da haben beide Chancen, spielen beide nach vorn, dann flacht es so ein bisschen ab.
Genau. Ja.
Und dann in der zweiten Halbzeit zu Beginn übernimmt dann Frankreich eher irgendwie den Lead, ne, hat auch ein paar ganz ordentliche Chancen. Und dann gab es die 69. Minute, da war der Ball im Tor für die Niederländer. Xavi hat ihn dort untergebracht, aber dann wurde auf Abseits entschieden.
Ja, zu Recht, wie ich finde, weil ja, Da kannst du als Torhüter halt, wenn ein Spieler direkt vor dir steht, kannst du den Ball nicht kommen sehen. Mhm. Und deswegen, wurde ja lange diskutiert. Es hat auch lange gedauert. Ich dachte eigentlich auch, dass der Schiedsrichter rausgeschickt wird und sich das selbst nochmal anguckt. Aber Marco Fritz, der Videoschiedsrichter, hat gesagt, abseits, und so wurde dann auch entschieden.
Ja, also es war ein Fernschuss von Memphis Depay und der französische Keeper Maignan hat den gehalten und der Ball ist zurückgeprallt zu Xavi und aus dem Rückraum, so 16er Kante, schießt Xavi dann und der Ball geht ins Tor, aus Sicht der Holländer rechts neben dem Pfosten. Er geht aber an Dumfries vorbei ins Tor und Dumfries stand im Abseits neben dem Keeper der Franzosen und das war dann die Begründung, ne? Also der französische Keeper konnte nicht an den Ball, weil Dumfries im Weg stand. Wurde nicht gegeben, das Tor. Ich weiß nicht, ob der Keeper da dran gekommen wäre. Also selbst wenn da Dumfries nicht gestanden hätte.
Der Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht, aber er lässt sich auf jeden Fall von ihm irritieren, würde ich mal sagen. Deswegen, also ich finde, es ist eine okay Entscheidung.
Ja. Man kann es jetzt eh nicht mehr ändern. 0-0 endet dieses Spiel. Damit bleibt diese Gruppe extrem spannend. Die Gruppe, in denen ja auch die Österreicher noch sind, die ja auch gespielt haben. Die Niederländer spielen zum ersten Mal bei einer EM unentschieden seit 2004, seit 20 Jahren. Auch bemerkenswerte Statistik. Und am Ende war der fehlende Mbappé vielleicht auch ein Faktor, oder?
Ey, aber auch bemerkenswert, was ich gelesen habe. Die Franzosen haben noch nie, wenn sie das zweite Gruppenspiel nicht gewonnen haben, das Finale erreicht.
Okay, also ist das für dich jetzt eigentlich fast schon
Es war quasi das Halbfinale und das haben sie nicht gewonnen.
Das vorgezogene Halbfinale. Also,
ich bin mal gespannt.
Ja, das werden wir dann überprüfen, ob das dann tatsächlich am Ende so ist. Aber die Gruppe bleibt spannend, weil, haben wir gerade schon gesagt, die Österreicher haben vorher gegen Polen gespielt und die Österreicher haben mit 3-1 gewonnen. Du hast gestern gesagt, du siehst sie auf jeden Fall da vorn in dem Spiel. Das sollte sich dann auch bewahrheiten. Berlin-Rot-Weiß. Kann man auf jeden Fall sagen, ne? Bei der Fanlager Rot-Weiß.
Ja, aber für Polen auf jeden Fall jetzt das Ende. Also Polen ist mit dem Ergebnis raus, weil eben Frankreich auch gepunktet hat. Das heißt, die haben auch im letzten Gruppenspiel keine Chance mehr. Aber ich finde es auch tatsächlich okay, dass das Ergebnis passt zu dem Spielverlauf. Es war ja, erste Hälfte war ziemlich ausgeglichen. Österreich schon früh in Führung gegangen, Kopfballtor von Trauner. Dann aber 30. Minute war das, da hat Polen nochmal ausgeglichen durch Piontek. Kurze Distanz konnte er da noch einschieben. Und dann ging das dann in die Pause mit einem 1-1. Für mich völlig in Ordnung. Aber die zweite Hälfte hat dann einfach Österreich gehört. Da haben die Österreicher gezeigt, warum sie als Geheimfavorit gelten. Baumgartner im Frankreich-Spiel noch am Tor vorbeigeschossen. Diesmal macht das 2-1. Und dann Savitzer, der Dortmunder, für mich bester Mann schon wieder gewesen, auch wenn er nicht Man of the Match wurde. Aber das ist echt krass, wie der Fußball spielt. Hat die Riesenchance aufs 3-1. Aber bleibt dann hängen im 16er am polnischen Torwart an Szczęsny. Und quasi echt dem mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Aber es gibt folgerichtig den Elfmeter und den verwandelt Arnautović.
Jetzt läuft an Marko Arnautović. Tor für Österreich. Marko Arnautović.
Ja, also Österreich hält dem Druck stand. Polen raus in der Todesgruppe D.
Christoph Baumgartner, der Man of the Match, hat das dann nachher auch nochmal bestätigt. Da war schon ordentlich Druck drauf auf dem Spiel.
Das hat man gemerkt, gestern hat am ganzen Tag über Mittagsschlaf war sehr kurz, ist nicht viel gegangen, ganz ehrlich gesagt. Weil einfach ein brutaler Druck heute geherrscht hat auf uns alle. Und von dem her sind wir dementsprechend erleichtert. Da wissen aber auch, dass wir noch was vorhaben.
Ein kurzes Mittagsschlafferl.
Aber es ist natürlich schon irgendwie jetzt echt ein richtig gutes Match am dritten Spieltag, ne?
Ja, also ich finde diese Gruppe halt auch nach wie vor gut. Für Polen tut es mir leid. Lewandowski kam ja noch in der 60. Minute, konnte aber nichts mehr ausrichten, als eine gelbe Karte sich abzuholen.
Stimmt.
Ja, und
direkt
deswegen
mit der ersten Aktion eine gelbe Karte. Also gebrauchter Tag und gebrauchtes Turnier am Ende ja irgendwie auch für Robert Lewandowski. Erstes Spiel gar nicht gespielt, dann ist er aus seiner Verletzung raus, kommt jetzt rein und jetzt ist Polen ausgeschieden.
Und vielleicht sein letztes Turnier.
Das war, genau. Das hat auch schon so ein bisschen was von Tragik, so wenn man darüber nachdenkt.
Vielleicht macht er aber auch einfach weiter wie Cristiano Ronaldo.
Oder Luka Modric und spielt auch noch, bis er 45 ist. Ja. Naja, wir werden es sehen. Es gab noch ein anderes Spiel, 15 Uhr. Für mich sind die 15 Uhr Spiele bei dieser Europameisterschaft die heimlichen Stars, weil du denkst immer so, ja, mach mal an. Und dann sind es auf einmal irgendwie richtige Highlight-Games. Und ich fand auch das jetzt wieder, Slowakei gegen die Ukraine. Am Ende gewinnt die Ukraine 2-1. Also es war jetzt nicht hochklassig, aber es war ultra packend irgendwie, ne? So total abwechslungsreich und so. Slowakei auch wieder erstaunlich gut gestartet, erstaunlich offensiv gespielt, auch kultiviert irgendwie. In Führung gegangen, 17. Minute Kopfball von Ivan Schranz. Und dann Ende der ersten
Übrigens,
Halbzeit.
Übrigens, der ist jetzt der einzige neben Musiala, der 2 Tore gemacht hat bei dieser EM.
Ah, genau. Okay, ja. Also in der Torschützenliste angeknüpft.
Genau, Platz 1 für beide.
Genau, und Ende der ersten Halbzeit kippt das Spiel auf einmal. Ne? Auf einmal übernimmt die Ukraine total den Lead und dann gleichen sie erst aus durch Schaparenko und dann Jaremtschuk in der 80. Minute mit dem 2:1.
Ich finde, das ist eigentlich echt so gelaufen wie das Belgien-Spiel für die Slowakei, nur dass die Ukraine es besser gemacht hat als Belgien und eben die Chancen auch genutzt
vielleicht
hat.
Vielleicht auch ein bisschen mehr Glück hatte im Abschluss, kann man ja auch sagen. Wobei, kann das ist natürlich, auch, ja. Also das haben wir ja auch, als wir es gesehen haben, dieses 2:1 von Jaremtschuk ist für mich wirklich Top 3 schöne Tore, weil das erstmal dieser Chipball in den Lauf, den finde ich überragend und dann nimmt er den Ball aus der Luft im vollen Tempo 3 Meter vom gegnerischen Torwart und schafft es trotz der kurzen Distanz noch, den am Torwart vorbeizuspitzeln. Ein, wie ich finde, richtig, richtig schönes Tor.
Mich hat es auch sehr überrascht, wie die Ukraine auf den Rückstand reagiert hat. Also ich dachte eher, dass die jetzt wieder so ein bisschen unter die Räder kommen, wie im ersten Spiel gegen Rumänien. Da haben sie ja 0-3 verloren, aber erste starke
Tor
Reaktion.
Wirkte fast wie ein Befreiungsschlag, ne?
Ja.
So das 1-1. Also, die Ukraine ist zurück im Kampf um die Achtelfinalqualifikation. Und diese Gruppe, die ist richtig hot, denn die Belgier, da reden wir gleich noch drüber, spielen ja heute. Und wenn die Belgier gewinnen, hat jedes Team in dieser Gruppe 3 Punkte.
Da freue ich mich auf die Konferenz am letzten Spieltag.
Ja, das ist auf jeden Fall ein echter Thriller. Und da auch schon mal der Hinweis, ihr könnt auch alle Spiele dieser Europameisterschaft am letzten Spieltag der Gruppenphase, die parallel stattfinden, bei uns in Konferenz hören, noch direkter und noch emotionaler werdet ihr es nirgendwo bekommen.
Nee, wir packen euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau. Und damit gehen wir dann mal zum deutschen Team.
Ja. Ne?
Die haben ja dann morgen auch schon wieder ein Spiel. Matchday minus one ist heute schon wieder. Also das heißt, jetzt geht der ganze Sermon wieder los mit Abfahrt nach Frankfurt. Dort wird ja gespielt. Dann ist heute noch PK. Da werden Julian Nagelsmann und Jonathan Tah sein. Gestern wurden so ein paar Instagram-Bilder gepostet. Eigentlich war ja die Presse nicht erlaubt beim Training, aber da war dann natürlich die Stimmung richtig, richtig gut. Musiala massiert Gündogan so ein bisschen die Schulter und auch die Ersatzspieler, die noch gar nicht gespielt haben, David Raum, Schlotterbeck, alle super drauf.
Ja.
Aber glauben wir denen, oder?
Glaube ich denen tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass, haben wir ja viel drüber geredet, Nagelsmann hat vorab gesagt, das ist deine Rolle und dadurch, dass das jeder weiß, kannst du dann eben auch zufrieden sein, selbst wenn du nicht auf dem Platz stehst. Dass du dann einfach sagst, so, ja okay, Undav zum Beispiel hat die ersten Minuten jetzt bekommen. Ich bin auch mal gespannt, das Spiel findet ja in Frankfurt statt, ob er seinem Motto treu bleibt, was die Wechsel angeht. Und
Robin Koch oder was?
Genau, dass der auch sein Heimspiel noch ein bisschen genießen kann. Also ich finde, die machen es richtig und es hat wieder 2014er Vibes.
Tabea Kunze ist unsere Frau beim DFB, also rund um die Nationalmannschaft. Und die gibt uns nochmal ein Update über das, was jetzt heute für die DFB-Elf ansteht.
Noch einmal schlafen bis zum Gruppensieg. Das ist der Plan der deutschen Mannschaft. Am Vormittag findet hier in Herzogenaurach das Abschlusstraining statt. Und das bedeutet, der DFB verzichtet darauf, sich mit dem Problemrasen im Frankfurter Stadion vertraut zu machen. Den hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Testspiel im März noch als Katastrophe bezeichnet. Auch die Engländer und die Dänen sind am Donnerstag immer wieder weggerutscht. Also ich glaube, die Stollenschuhe werden heute mit als erstes in den Mannschaftsbus wandern, wenn es dann am Nachmittag rübergeht, die 200 Kilometer nach Frankfurt. Übrigens ohne Julian Nagelsmann und Jonathan Tah im Mannschaftsbus. Die werden gesondert mit dem Auto fahren, weil sie am Abend noch sprechen müssen auf der Abschlusspressekonferenz. Da werden wir dann nochmal versuchen herauszufinden, ob es irgendwelche Änderungen geben wird in der Startelf. Ich rechne nicht damit. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist der Gruppensieg viel zu wichtig, als dass er da großartig rotieren wird.
Ja, Stimmung gut, Rasen schlecht.
Ja, aber ganz ehrlich, besser als umgekehrt.
Also, ja, das stimmt, da hast du recht. Okay, also die DFB-Elf auf dem Weg nach Frankfurt heute und dann morgen das Spiel um den Gruppensieg gegen die Schweiz. Und heute wird natürlich bei der Europameisterschaft auch noch gespielt. Es gibt 3 Spiele.
Übrigens das letzte Mal, dass es ein 15-Uhr-Spiel gibt.
Ach genau, es ist, ja, also gerade für alle Fans wie mich, für die Fans der heimlichen Stars dieser Europameisterschaft, ja, der 15-Uhr-Spiele, das ist Pflicht, dass ihr dabei seid, am besten bei uns im Radiostream auf sportschau.de. 15 Uhr Georgien gegen Tschechien, dann Türkei gegen Portugal, ab 18 Uhr oder um 18 Uhr ist Anstoß, live im Ersten, und Belgien gegen Rumänien um 21 Uhr, auch das dann live im Ersten. Georgien-Tschechien, das ist natürlich brisant, weil der Verlierer ähnlich wie Polen gestern auch schon ausscheiden kann möglicherweise.
Genau, je nachdem wie die anderen Spiele ausgehen.
Genau, also da sportliche Brisanz gegeben und dann wird Belgien gegen Rumänien um 21 Uhr spielen. Belgien auch irgendwie unter Druck, ne? Weil in der Gruppe sind sie auch das einzige Team, das noch nicht gewonnen hat. Und wenn sie gewinnen gegen die Rumänen, die am ersten Spieltag ja irgendwie voll überrascht haben, mit 3-0 gewonnen gegen die Ukraine, dann haben alle Mannschaften in dieser Gruppe 3 Punkte.
Ja, ich würde es feiern.
Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Konstellation.
Ja.
Ja, und dann irgendwie, finde ich, Spiel des Tages morgen schon um 18 Uhr in Dortmund. Da wird Dortmund dann auch wieder auf links gezogen von den türkischen Fans, sehr wahrscheinlich.
Das glaube ich auch. Da kann ich leider die Schlager noch nicht mitsingen, aber ich versuche das bis morgen zu lernen.
Ach ja, oh, dann bin ich ganz froh, dass Tobi morgen wieder hier ist. Also Türkei gegen Portugal wird wahrscheinlich im Stadion wieder ein übles Spektakel sein, was da veranstaltet wird. Es ist aber irgendwie auch das, Generation-Topstar-Duell, wenn man will. Ne? Also der türkische Messi, Arda Güler gegen den portugiesischen Ronaldo, also den echten Ronaldo.
Den echten Ronaldo. Nein, das ist ja nicht der echte Ronaldo. Der echte Ronaldo ist ja Brasilianer.
Ja gut, aber der Ronaldo heißt ja wenigstens auch wirklich Ronaldo. Ne? Also Cristiano Ronaldo, dreimal Weltfußballer, selbst auch 9 Jahre bei Real, Arda Güler, das türkische Megatalent, auch bei Real jetzt seit dem
Aber
vergangenen
ist ja
Sommer.
Noch nicht klar, ob der spielen kann. Da hat sein Trainer ja auf der Pressekonferenz gesagt, das ist noch fraglich.
Das ist mit Sicherheit ein Thema, ein wichtiges Thema. Arda Güler mit diesem tollen Tor am ersten Spieltag gegen Georgien. Und da war auch unser Reporter Holger Dahl dabei. Und der ist immer noch so ein bisschen hyped von dem Spiel.
Ich bekomme direkt schon wieder gute Laune, wenn ich an das erste Spiel der Türken bei der Europameisterschaft denke. Meine Güte, was war da los in Dortmund bei diesem krassen 3-1 gegen Georgien? Also ich habe das Dortmunder Stadion selten so laut erlebt. Türkische Fans waren der Wahnsinn. Und dann dieses Traumtor von Arda Güler, dieses 19-jährige Top-Talent von Real Madrid. Ich gerate ein bisschen ins Schwärmen und dabei fällt mir ein, dass die Portugiesen ja tatsächlich nicht ganz so abgesahnt haben und überzeugt haben. Erst spät den 2-1-Sieg klar gemacht gegen Tschechien. Also klar, von der Papierform ist Portugal der Favorit. Beide können mit einem Sieg das Achtelfinale klar machen. Und wenn ich mich nochmal an diese Wucht der Fans erinnere, die sie da entfaltet haben im Dortmunder Stadion, dann bin ich irgendwie eher dabei zu sagen, ich glaube, die Türken gewinnen das Spiel. Also für alle, die in Tippspielen erfolgreich sein wollen, mein Außenseiter-Tipp in dieser Partie, ist es überhaupt einer, die Türken machen das.
Mutig.
Warte, ich muss gerade mal umtippen in unserer Tipprunde, wenn Holger das sagt.
Holger Dahl ist Orakel, Holger, müsst ihr wissen. Der hat auch
Leverkusen
den deutschen Meister getippt. Der hat den richtig toll. Der, was Vorhersagen angeht, ist Holger unübertroffen.
Ich halte es
trotzdem für eine gewagte Prognose.
Ja, aber wenn die Türken so spielen wie am ersten Tag und so schöne Tore machen, nehme ich das gerne an.
Ja, aber die Portugiesen sind schon die stärkere Mannschaft insgesamt. Also guck mal, die Türkei, das war richtig, richtig gut und unterhaltsam, aber sie haben ja eigentlich, sie hätten auch gegen Georgien fast noch den Ausgleich kassiert. Ne?
Das
sind schon unterschiedliche Kader, auch wenn man sagen muss, die Türkei ist schon stark. Hakan Calhanoglu zum Beispiel hat mich mega überzeugt im ersten Spiel. Ich glaube auch, dass es auf den ein bisschen mit ankommen wird. Ne? Die Portugiesen haben mit Vitinha einen Spielmacher und Calhanoglu der Spielmacher bei der Türkei. Das ist für mich so das Duell, um das es dann am Ende gehen wird, wenn es darum geht, wer am Ende die Oberhand behält.
Die Türken haben die Fans.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Definitiv.
Ja, bin ich mir sehr sicher.
Wir werden uns das natürlich anschauen, heute Abend im Ersten. Und wenn ihr nicht schauen könnt, dann verlinken wir euch den Audiostream, also zum Hören, das Spiel in voller Länge, auch in den Shownotes. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon wieder mit unserem EM-Update, mit der täglichen Portion Europameisterschaft für euch. Am Ende aber
das
auch heute.
Das Best-of gibt es dann ja morgen im EM-Update.
Das Best-of was?
Das Best-of-Spieltag.
Ach so. Ja, genau. Da holt euch das morgen wieder ab auf jeden Fall. Und wir haben vorher noch einen Podcast-Tipp, nämlich den Podcast Nah dran, die Geschichte hinter der Nachricht. Und da geht es in dieser Woche wieder um den Fußball, nämlich um die Machenschaften der UEFA rund ums Geld. Und da wird geschaut, wer verdient eigentlich an dieser Europameisterschaft und wer nicht. Da ist die Journalistin Stella Hesch vom Rechercheteam Korrektiv zu Gast. Und die haben ausgerechnet, dass zum Beispiel die Austragungsorte selbst kräftig obendrauf zahlen, während die UEFA bei all dem gut verdient. Nah dran ist die Geschichte hinter der Nachricht. Den gibt es immer ab freitags, den Podcast. Also wenn ihr gleich reinklickt in die ARD-Audiothek zum Beispiel, dann werdet ihr ihn finden. Und ich hoffe, ihr schaut da mal rein und hört ihn euch an. Das ist eine echte Empfehlung. Ansonsten
wissen wir schon mal, wer die EM gewinnt, nämlich die UEFA.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein Statement, das wir eigentlich um nichts ergänzen müssen zum Ende dieser Folge. Wir können höchstens noch sagen, seid bitte morgen wieder dabei. Wir würden uns sehr freuen. Wobei, ich habe Pause. Morgen ist Tobi wieder hier.
Wir freuen uns.
Anne werdet ihr sehen.
Ja.
Und hören.
Bis morgen.
Ciao.